des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, und zum Eingang dieses Gottesdienstes lade ich Sie ein, dass wir gemeinsam Gott loben, dass wir gemeinsam beten, und zwar mit den Worten aus Psalm 37, das ist die Nummer 720. Heute nichts angeschlagen, weil alles moderne Lieder sind, die wir nicht in unseren Gesangbüchern haben. Deswegen den Psalm, sage ich Ihnen so, Nummer 720. Und zum Gebet lade ich Sie ein, dass wir uns erheben. Und ich bitte Sie als Gemeinde, jeweils den eingerückten Teil zu übernehmen. Psalm 37, 720. Hoffe auf den Herrn. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Bleibe fromm und halte dich recht. Der Herr hilft den Gerechten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter. Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen, dass es möglich ist, dass wir hier zusammenkommen dürfen, trotz der hohen Zahlen. Und natürlich bitten wir dich um Bewahrung. Vater, wir bitten dich, wenn wir jetzt hier unter deinem Wort zusammenkommen, dass du unser Herz öffnest, dass wir ruhig werden können. Du weißt, wo wir herkommen, was uns vielleicht die Tage, was uns vielleicht auch heute Morgen noch bewegt hat. Dass wir das ablegen können, dass wir unseren Blick auf dich richten können, auf dein Wort, auf das dein Wort in unserem Herzen Wurzeln schlägt und uns im Glauben stärkt. Vater, und so wollen wir jetzt auch ruhig werden vor dir und all das vor dich bringen, was uns bewegt. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Gelobt sei der Herr, unser Gott, der unsere Gebete erhört. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir hören das nächste Lied. Nadja und Maxi, schön, dass ihr da seid und heute diesen Gottesdienst musikalisch begleitet. Mit allem, was ich bin.
Mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste. Ja, liebe Gemeinde, ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben eine Predigtreihe gestartet und letzte Woche, da haben wir uns ja ein bisschen mit Paulus beschäftigt. Wer war denn eigentlich dieser Paulus? Wir haben uns beschäftigt damit, dass er von Saulus zu Paulus wurde, dass er sich als Knecht Jesu Christi vorgestellt hat. Und heute wollen wir daran weitermachen, wollen reinschauen, was er denn so im Brief an die Römer schreibt. Dazu der erste Abschnitt, Römer 1, 8 bis 15. Da heißt es: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene durch das Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke, um alle Zeit und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden, Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Soweit also die Worte von Paulus. Ja, ich finde es ein interessantes Detail, ganz am Anfang, was es da heißt, in Römer 1, 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Paulus dankt Gott. Das Erste, was er in seinem Brief macht, nachdem er sich vorgestellt hat, ist, dass er Gott dankt, dass er Gott sein Lob und Dank bringt. Und das ist übrigens etwas, was Paulus in fast jedem seiner Briefe macht. Nur der Galaterbrief, da fehlt es, da geht er direkt rein in den Brief, da schimpft er mit der Gemeinde. Aber sonst in jedem anderen Brief, da dankt er zuerst Gott. Er dankt für das Gute, was es gibt. Er dankt dafür, dass es überhaupt diese Gemeinde gibt, dass es da Menschen gibt, die im Glauben stehen. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Das Christentum war ja noch ganz jung. Es stand auf der Kippe. Wir haben ja gehört von Saulus, der zu Paulus wurde, von Paulus, wie er selbst die christliche Gemeinde verfolgt hatte. Also das war etwas Umkämpftes. Das ist immer etwas Umkämpftes. Und deswegen dieser Blick, er ist dankbar dafür, dass es da eine Gemeinde gibt, dass es da Menschen gibt, die im Glauben stehen. Auch wenn die Gemeinde angefochten ist, es klang auch letztes Mal so ganz kurz an, es gab ja das sogenannte Claudius-Edikt. Alle Juden und auch die Judenchristen, man hat damals noch gar nicht unterschieden, die mussten Rom verlassen. Und auch die Gemeinde selbst war ein bisschen verstritten. Es gab da die Judenchristen, es gab die Heidenchristen. Und stand im Raum, sind die Judenchristen vielleicht ein bisschen doch noch was Besseres. Sie gehören ja zu einem auserwählten Volk Gottes. Es stand die umkämpfte Frage im Raum, ja, an was muss man sich denn jetzt halten als Christ? Zählt da noch all diese 613 Gebote und Verbote, die es im Alten Testament gibt, die zum jüdischen Leben dazugehören, oder gibt es da eine neue Ausrichtung? Also es gab so manche Herausforderungen und Probleme in dieser römischen Gemeinde, in der Gemeinde in Rom. Und doch, Paulus dankt zunächst für das, was da ist. Er ärgert sich nicht über das, was noch nicht da ist oder wo die Probleme liegen. Nein, sondern er dankt für das, was da ist. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass auch wir diese Perspektive einnehmen in unserem Leben. Dass wir danken, dass wir dankbar werden, auch dann, wenn vielleicht nicht alles gut ist. Ja? Wir sehen es ja immer wieder bei den gläubigen Menschen in der Bibel, zum Beispiel Abraham. Er ist ja mit Gott unterwegs gewesen und doch gab es viele Herausforderungen in seinem Leben. Es war gar nicht so richtig klar, wo soll er denn überhaupt hinziehen. Er musste dann mal Umwege nach Ägypten einschlagen und so weiter. Die große Verheißung, dass er einen Sohn bekommen sollte, die hat sich hingezogen. Und doch lesen wir bei Abraham immer wieder, obwohl sich manches in seinem Leben noch nicht erfüllt hatte von den großen Verheißungen, die er hatte, dass er dennoch immer wieder Gott einen Altar gebaut hat und ihm gedankt hat. Oder auch ein Hiob, obwohl er wirklich am Boden zerstört da liegt, ihm alles genommen wurde, so spricht er doch diese Worte: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, doch in allem sei gelobet der Name des Herrn. Dass wir diese Perspektive bekommen, dass wir dankbar werden für das, was Gott geschenkt hat, für das Gute, was Gott geschenkt hat. Und da gibt es meistens so viel. Und doch, wir legen darauf nicht den Fokus, sondern wir legen meistens den Fokus auf das, was nicht ist, und fangen dann an zu jammern. Wir dürfen natürlich ehrlich sein vor Gott. Wir müssen nicht gute Miene zu bösem Spiel machen. Wir dürfen auch klagen. Es gibt die Klagepsalmen. Aber dass wir doch trotzdem diese Perspektive eingeben und auch danken. Und ich bin überzeugt, da gibt es immer etwas, wofür wir auch dankbar sein können. Und dazu möchte uns sicher Paulus auch ermutigen, dass wir dankbar werden unserem Gott gegenüber, dass wir darauf auch den Blick ausrichten. Und ja, letztlich ist es etwas, was uns auch selbst dann nach oben zieht. Wir sehen es ja bei Petrus bei dem Seewandel, als er damals auch aufs Wasser gegangen ist, zu Jesus hin. Zunächst hat es ja ganz gut funktioniert. Doch als er seinen Blick dann auf diese Wellen, auf diese Herausforderung, auf all das Schwierige da richtet, was da ist in dieser Situation, da geht er unter. Das zieht nach unten, wenn wir unseren Blick immer nur auf das Schwierige ausrichten. Doch wenn er seinen Blick auf Jesus ausgerichtet hat, da ging es ganz gut. Und dass wir diese Perspektive bekommen, dass wir unseren Blick auf den lebendigen Gott ausrichten, der uns doch auch so viel gibt, dass wir unseren Blick auf das ausrichten, was Gott schon Gutes geschenkt hat, damit wir auch im Glauben gestärkt werden. Dass wir nicht nur die Probleme sehen, die sich manchmal in unserem Leben auftürmen, wo wir Angst bekommen, sondern dass wir auch unseren lebendigen Gott sehen, der auch da ist, der schon so viel geschenkt hat und der doch auch uns durchtragen wird und auch das schenken wird, wo noch die ganzen Probleme und Herausforderungen sind, und schenken wird, dass es weitergeht. Das ist ja auch das, was uns die Bibel immer wieder beschreibt, ein Gott, der uns durchträgt, ein Gott, der uns begleitet, ein Gott, der uns hilft. Und dass wir das auch sehen und unser Herz und unseren Blick darauf ausrichten. Das ist ein erster Punkt, der in diesem Abschnitt drinsteckt. Etwas Zweites, Wichtiges, was ich finde, was in diesem Text zur Sprache kommt, ist, dass wir auf die Führung Gottes vertrauen sollen. Paulus schreibt da in Römer Vers 10 und 11, und alle Zeit flehe ich in meinem Gebet, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Paulus, er will ja nach Rom zu dieser Gemeinde. Und natürlich hat er sich so seine Gedanken gemacht, er hat sich überhaupt da im Herzen die Frage bewegt und gesagt, ja, ich will gern da nach Rom, ich glaube, das ist wichtig, dass ich da mal vorbeischaue. Er hat sich das vorgenommen, er hat sich sicher auch schon überlegt, wo wird es reinpassen in meinen Reisen, die ich sonst unternehme. Er hat sich auch schon so innerlich diesen Plan gefasst. Es klingt auch am Ende vom Römerbrief durch, dass er gern nach Rom will, die Gemeinde dort stärken will und dann noch weiterreisen will nach Spanien sozusagen bis ans Ende der Welt. Er hat sich so seine Gedanken gemacht, er hat sich sicher schon auch so irgendwie seinen Plan zurechtgelegt. Und doch, er legt es in Gottes Hand. Er macht da nicht einfach nur seine Pläne und geht denen nach, sondern er legt es in Gottes Hand und bittet darum, ob es Gott vielleicht einmal fügen möchte. Denn das hat Paulus gelernt in seinem Leben: Der Mensch denkt, doch Gott lenkt. Wir Menschen, wir fassen unsere Pläne und doch, es kommt dann doch immer mal wieder irgendwie auch anders, nicht? Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass auch wir das vielleicht ganz neu lernen, dass wir unsere Wege Gott hinlegen, dass wir Gott fragen, ja, wie soll es denn weitergehen, dass wir die ganzen Entscheidungen, die wir auch treffen, dass wir die vor Gott im Gebet bewegen, das Gott hinlegen. Zum Beispiel Gott fragen, was weiß ich, soll ich dieses Auto kaufen? Soll ich dieses Haus kaufen? Welchen Beruf soll ich wählen? Welche Frau soll ich vielleicht heiraten? Dass wir all diese Fragen, diese lebensbewegenden Fragen, die uns betreffen, dass wir die nicht einfach nur selbst entscheiden, da nicht nur vielleicht Pro und Contra bei uns im Kopf auflisten, das ist sicher nichts Schlechtes, aber dass wir es vor allem auch dem lebendigen Gott hinlegen und ihn fragen und um seine Führung und Leitung in unserem Leben bitten. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, Denn nur dann, wenn wir es Gott auch hinlegen, hat eine Sache Bestand. Nur wenn wir es Gott hinlegen, kann eine Sache auch unter dem Segen Gottes stehen. Und wenn wir das machen, dann ist vielleicht das etwas, was uns auch dabei immer wieder begleitet. Es gibt ja diese bekannten Verse aus Jesaja 55, 8 und 9, da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und genau das ist etwas, was uns auch bei Paulus begegnet, gerade in dieser Frage, auch mit der Reise nach Rom. Wie gesagt, Paulus, er hat es sich im Herzen vorgenommen, es war sicher auch etwas Geistliches, nicht? Dass er nach Rom geht und den im Glauben stärken will. Das ist, ich glaube, eine Frucht des Geistes auch gewesen. Also das hat er sich nicht nur selbst so vorgenommen. Und doch, dieser Weg nach Rom, er kommt doch letztlich ganz anders, als sich das vielleicht Paulus auch selbst ausgemalt hat. Nämlich der Zeitpunkt, es ist ein ganz anderer, als er es vielleicht dachte. Seine Reise nach Rom beginnt damit, dass er eigentlich zunächst erstmal in die andere Richtung geht, nämlich runter nach Jerusalem. Und auch das, er wollte eben da nach Jerusalem gehen, er wollte da von Jesus reden, er wollte da zu den Juden gehen, zu seinen alten Freunden, mit denen er damals zusammen die Christen verfolgt hatte, wollte auch denen das Evangelium bringen. Seine neuen Freunde, die Christen, sie raten ihm davon ab. Sie sagen, da wartet Ungutes auf dich. Und auch Paulus lässt sich nicht davon abbringen. Er geht den Weg fort nach Jerusalem. Es kommt dann dort zu einem Tumult. Er wird gefangen gesetzt und ihm wird der Prozess gemacht. Und ihm kommt dabei zugute, dass er römisches Bürgerrecht hat. Ich habe es ja auch letzte Woche schon erwähnt. Und das heißt, man kann ihm den Prozess nicht so in der Nacht- und Nebelaktion machen, so wie man es bei Jesus gemacht hatte, sondern er hat ein ordentliches Gericht verdient. Und ordentliche Gerichte, die gab es sozusagen nur in Rom, nicht in der Provinz. Ja, da war ja eh sowieso alles nur so lala. Und deswegen wird er dann auch nach Rom verlegt. Also wir sehen, die Bitte von Paulus wurde letztlich erhört und doch kam es anders. Er kommt nämlich als Gefangener, er kommt in Ketten nach Rom. Und auch der Weg dorthin war ja auch von so mancher Durchkreuzung geprägt. Wenn wir da ein bisschen in der Apostelgeschichte lesen, wie es da so weiterging, wenn Sie es zu Hause nachlesen wollen, so ab Apostelgeschichte 22 und dann bis hinten raus, wird dieser Weg von Paulus da auch beschrieben. Auf dem Weg nach Rom, da erleidet er ja Schiffbruch. Ein Tag und eine Nacht hat er auf offenem Meer getrieben. Und als er dann schließlich an Land kommt, da wird er ja gerade erst von einer Schlange gebissen. Die Leute, die dabei sind, die denken, was ist denn hier los? Was ist denn dieser Paulus, was ist denn das für ein von Gott verfluchter Mensch? Ja, der kommt da erst in den Sturm. Die erleiden Schiffbruch, sie überleben es gerade so mit Mühe und Not und dann kommt er an Land und wird von einer Schlange gebissen. Ja? Das sind doch mehr als nur Zufälle, ja? Da geht doch irgendwas gehörig schief. Und doch, das Besondere dabei ist, er überlebt das ja alles, er kommt wirklich nach Rom. Und ich glaube, das alles hatte dann unterm Strich auch seinen Sinn. Obwohl dieser Weg nach Rom und obwohl seine Zeit in Rom auch von Schwachheit geprägt waren. So hatte das doch alles seinen Sinn und gerade in der Schwachheit des Paulus war Gott mächtig. Ich habe mir überlegt, welchen Sinn könnte das vielleicht gehabt haben, dass er da Schiffbruch erleidet, dass er da rauskommt und von der Schlange gebissen wird. Und ich glaube, und dass er auch als Gefangener nach Rom kommt, ich glaube, das hatte alles seinen Sinn. Zum Beispiel dieser Hauptmann, die Leute, die ihn begleitet haben, die sind da sicher auch fragend geworden bei all dem, was da geschehen ist. Die haben ja die ähnliche Not miterlebt, die haben auch diesen Schiffbruch miterlebt. Die haben sich natürlich die Frage dann irgendwann mal gestellt, ja, wie ist denn das mit dem Tod? Gibt es da was danach? Was ist denn eigentlich unsere Hoffnung für ein Leben nach dem Tod? Not schweißt zusammen. Ich glaube, da ist auch eine ganz eigene Beziehung zu diesem Hauptmann, zu diesen anderen Gefangenen entstanden, die mit Paulus unterwegs waren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Paulus da ein großes Zeugnis ablegen konnte. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Hauptmann wahrscheinlich auch irgendwie so ein Freund von Paulus geworden ist. Dass das vielleicht auch eine wichtige Grundlage gewesen ist, auch für die Zeit in Rom. Wäre einfach nur so da durchgekommen mit dem Schiff, dann wäre es sicher ganz anders in Rom gelaufen. Aber so war auch dieser Hauptmann da, der hat sicher auch seinen Freunden dann, den anderen Hauptmännern erzählt, was da alles passiert ist und wie dieser Paulus da vielleicht auch Antworten auf verschiedene Fragen hat. Und das ist ja auch etwas, was durchklingt in einem der Briefe, die Paulus schreibt, im Timotheusbrief, im zweiten. Da klingt es ja auch einmal durch, da heißt es, dass ich meine Fesseln für Christus trage. Das ist im ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden. Also da wird das Evangelium plötzlich zu Menschen getragen, die Paulus wahrscheinlich gar nicht im Blick hatte, wo er wahrscheinlich nie rangekommen wäre, an die ganzen Hauptmänner, an die Soldaten, an die Richter und all die hohen Tiere auch, die es in Rom gab. Das ist all nur dadurch möglich geworden, durch diesen Weg, den da letztlich Gott auch gefügt hat, auch wenn es kein einfacher Weg war. Aber genau das wollte er ja, dass das Evangelium in die Welt getragen wird. Und Gott hat da auf ganz besondere Art und Weise gewirkt. Und ich bin fest davon überzeugt, das lässt sich zwar in dem Sinne nicht nachweisen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass durch diesen Weg und durch diese Art und Weise, dass, wie Paulus nach Rom gekommen ist und dass er dann schließlich auch vor diesen Hauptmännern, vor den Richtern und vor all diesen hohen Tieren, die da in Rom waren, das Evangelium bezeugen konnte, dass sich dadurch auch letztlich dann diese Christianisierung des Römischen Reiches, dass da der Grundstein gelegt wurde. 250 Jahre später ungefähr wurde das Christentum ja dann auch Staatsreligion. Aber ich glaube, das war ein ganz entscheidender Faktor, dass eben auch dazu hohen Menschen im Römischen Reich das Evangelium gebracht wurde. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass da so mancher später zum Glauben gekommen ist. Und auch das ein wichtiges Detail an dieser Sache. Paulus, er kam dann als Gefangener nach Rom. Er hat sich das sicher, wie gesagt, anders ausgemalt. Er wollte zur Gemeinde dort, er wollte sie stärken, er wollte weiter nach Spanien. Die Spur verliert sich von Paulus in Rom und es gibt auch so manchen Brief, der so anklingen lässt, dass ihm wahrscheinlich der Prozess gemacht wurde und dass er schließlich dort auch getötet wurde. Es heißt einmal im Philipperbrief, die Zeit meines Dahinscheidens ist schon nahe herbeigekommen. Und da schreibt er ja dann auch, weil Christus mein Leben ist, deshalb ist Sterben mein Gewinn. Also vermutlich hat Paulus dann in Rom auch den Tod gefunden. Sicher auch etwas, was er sich so nicht ausgemalt hat. Und auch die Zeit in Gefangenschaft in Rom, sie war, glaube ich, doch wichtig. Warum? Weil er schreibt ja gerade in dieser Zeit verschiedene Briefe, die sogenannten Gefangenschaftsbriefe, den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Kolosserbrief, Philemonbrief und auch so manchen seelsorgerlichen Brief. Dass wir heute so viel von Paulus wissen, hängt gerade auch damit zusammen, dass er eben da in Gefangenschaft gekommen ist. Und dass er nicht einfach nur seine Arbeit so fortsetzen konnte, wie er das sich ausgemalt hat. Es war wahrscheinlich so viel segensreicher, weil wir heute so vieles nachlesen können. Und auch das vielleicht eine wichtige Komponente dabei. Er schreibt auch, wie gesagt, zu manchen seelsorgerlichen Brief in dieser Zeit. Und dass wir seelsorgerlich Menschen begleiten können, dass wir Menschen in Not begleiten können, sie unterstützen können, sie da tragen können oder aufrichten können. Das ist uns ja meistens nur dann auch erfolgreich gegeben, wenn wir selbst die Not durchlitten haben. Wenn wir nur irgendein Seminar besucht haben, das hilft meistens nicht so viel weiter, da kann man mal ein paar Grundelemente lernen, okay. Aber dass wir wirklich die Situation verstehen können, dass wir das nachvollziehen können, dass wir verstehen können, was eine Person in dieser Situation auch braucht. Da sind wir meistens nur dadurch befähigt, wenn wir selbst auch entsprechende Not durchlitten haben. Was es bedeutet, vielleicht einsam zu sein, das können wir nur dann nachvollziehen, wenn wir selbst Einsamkeit erleiden. Was es bedeutet, von einer schweren Krankheit geprägt zu sein, gezeichnet zu sein, das können wir nur dann nachvollziehen, wenn wir das selbst durchlitten haben, durchlebt haben. Und dass wir da Zeugnis sein können, gerade auch in solchen Situationen, dass wir da zu Menschen gehen können und sie unterstützen können. Vielleicht ist uns ja auch manchmal deswegen was Schweres auferlegt. Und ja, ich denke, bei Paulus hat es zumindest auch dazu bewirkt, dass er da wirklich auch als Seelsorger aktiv sein konnte für Leute, die auch in schwierigen Situationen unterwegs waren. Und vielleicht sind uns manchmal eben deswegen auch solche Situationen auferlegt. Ich möchte uns noch diese beiden Verse heute dazu ans Herz legen. Paulus schreibt es später einmal noch im Römerbrief. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Ja? Und auch dieser Vers, wir haben ihn schon ein bisschen gehört, er klang schon an, aus dem zweiten Korintherbrief, nämlich dass Gott zum Paulus sagt in seiner Schwachheit, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich möchte uns das ganz neu ans Herz legen, dass wir lernen, auf Gottes Führung zu vertrauen. Auch wenn das vielleicht manchmal tatsächlich ein herausfordernder Weg ist, den uns Gott führt. Dass wir auf diesem Weg mit Gott darauf vertrauen, dass Gott daraus Gutes machen kann. Dass wir unseren Blick nicht nur auf die Probleme richten, sondern auch dankbar werden. Dankbar werden für das, was Gott schon geschenkt hat. Auf das wir getrost werden, dass Gott uns auch irgendwie durchtragen wird. Das schenken wird, was wir brauchen. Und dass wir darauf vertrauen, dass Gott da ist und die Dinge wohl führen wird. Auch wenn wir gerade noch überhaupt kein Land in Sicht haben. Das sehen wir bei Paulus, das hat ihn geprägt und es hat dazu geführt, dass er ein großes Zeugnis für Jesus Christus wurde. Und genau deshalb möchte ich uns eben auch ermutigen, dass auch wir uns davon prägen lassen, von Dankbarkeit und Vertrauen darauf, dass Gott es führt, dass wir unsere Wege Gott hinlegen und darum bitten, ob er es vielleicht einmal schenken möge, dass es so und so kommt. Und auf den Wegen auf ihn vertrauen und darauf vertrauen, dass er es gut macht. Auf das auch wir ein Zeugnis für Christus werden. Möge der Herr uns das schenken. Amen. Wir hören das nächste Lied, Wege vor mir. Uns dazu erheben.
Lieber Vater im Himmel, danke für deine Gemeinde hier. Danke für all die Menschen, bei denen der Hunger nach deinem Wort größer ist als die Angst, die uns in diesen Tagen immer wieder begleitet. Die Angst, sich anzustecken und die dazu führt, dass wir vieles meiden. Danke auch für die technischen Möglichkeiten, dass heute so viel technisch möglich ist, dass wir die Gottesdienste in die Wohnzimmer streamen können, sie auf dem Würfel in die Häuser bringen können. Schenke auch, dass wir die Kinderkrankheiten da in den Griff bekommen, dass es immer besser klappt. Danke auch für das Technikteam, was sich da gefunden hat. Danke für die vielen Gruppen und Kreise, die es bei uns gibt, die trotz der Pandemie aufrechterhalten werden konnten und dass in letzter Zeit trotz hohen Inzidenzen trotzdem vieles möglich geblieben ist. Danke, dass gerade jetzt auch so ein bisschen ein Lichtblick am Ende des Tunnels zu sein scheint. Die Zahlen sind hoch und doch die Krankenhausbelegung, sie geht runter. Manch einer redet schon von dem endemischen Zustand. Herr, natürlich wollen wir dich darum bitten, dass wir endlich zurück zur Normalität kommen. Dass wir diese ganzen Verordnungen sein lassen können, dass unser Alltag wieder normal ablaufen kann, dass wir die Masken ablegen können. Herr, doch ganz gleich, was kommt. Wir wollen es aus deiner Hand nehmen. Und auch wenn wir es nicht immer wissen und verstehen, wozu das Ganze sein muss, wir wollen darauf vertrauen, dass du es zu deiner Ehre gebrauchst. Vielleicht ja dazu auch, damit Menschen offener werden für dich und wieder ganz neu nach dir fragen. Herr, so bitten wir dich, stärke uns auch ganz persönlich, wo wir angefochten sind und wo wir in unserem Leben, in unserem eigenen Leben Schwachheit erfahren, wo wir vielleicht von Krankheit geprägt sind, wo uns eine Not begleitet, wo wir vielleicht bei der Erziehung der Kinder nicht weiter wissen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir im Streit leben, wo Beziehungen zerbrochen sind. Hilf uns, das auszuhalten und nimm uns an deine Hand und hilf uns, das wirklich aus deiner Hand zu nehmen. Stärke uns im Glauben, dass auch solche Dinge, dass du daraus Gutes machen kannst. Hilf uns, auf dieses Wort zu vertrauen, dass alle Dinge denen, die dich lieben, zum Besten dienen müssen. Herr, so bitten wir in diesen Tagen ganz neu um deine Führung und Leitung für uns als Gemeinde, aber auch für uns persönlich. Schenke uns deinen Segen.
Ja, himmlischer Vater, und danke, dass du selbst bei uns warst und bist und bleibst in diesen Zeiten. Lass uns diesen Tag und diese Woche im Bewusstsein deiner Gegenwart erleben, dass wir wissen und vertrauen, dass du, der lebendige Gott, mit uns bist. Führe und leite uns in allen Herausforderungen und Entscheidungen. In der Schule, im Beruf, in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde. Herr Jesus Christus, tröste und stärke, halte und heile. Lass uns dein Licht sehen und schein du mit deinem Licht durch uns hindurch. Herr, wir bitten dich für Familie Litz und ihr Team auf der Rückreise von ihrem großen Einsatz im Sartau. Danke, dass das möglich war. Danke für alle Begegnungen. Und segne du sie und allen, denen sie begegnet sind. Das Gleiche bitten wir dich auch für Friedemann und Selina Graf, die an der Netanya-Besuchsreise in Indien teilnehmen konnten. Herr, wirke du unter allen, denen sie begegnen dürfen, mit deiner lebensverändernden Kraft. Auch Simone Wiedmann in Spanien befehlen wir dir an. Führe und leite sie, stärke und ermutige sie immer wieder neu. Und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, leg mir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt darf er Platz nehmen. Ganz herzlichen Dank, Nadja und Maxi Aducchio. Wunderschön, dass ihr uns so bereichert mit eurer Musik. Ganz herzlichen Dank für das Opfer am vergangenen Sonntag in Höhe von 142 Euro für die Kirchenmusik. Das heutige Opfer ist für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde bestimmt. Nächsten Sonntag unterbrechen wir die Predigtreihe, sie wird weitergehen, aber nächsten Sonntag unterbrechen wir sie und da kommt Susanne Jeisle mit einer Musikgruppe oder eine Musikgruppe kommt noch mit, wird da sein. Kinderkirche und Kirchenmäuse finden parallel dazu statt. Ab dem 25. Januar findet wieder die Weilheimer Abendbibelschule statt, dieses Mal zu Themen der Apostelgeschichte. Man kann in Präsenz oder digital teilnehmen, sogar am Telefon. Aber eine Anmeldung ist notwendig, da gibt es Infoblätter am Ausgang. Familie Litz ist jetzt schon auf der Rückreise von ihrer Missionsreise in Sartau, um dort in bisher unerreichten Dörfern das Evangelium zu bringen. Ein Bericht hängt an der Pinnwand, auf der Homepage kann man es nachlesen. Also ich finde es sehr bewegend und auch wunderschön, dass das in diesen Zeiten jetzt möglich war dort und sehr spannend, interessant.
Ja, ich bitte Sie, sich nochmals zu erheben. Verstorben ist Martha Weber, geborene Seehofer. Im Schmiedsacker hat sie zuletzt gewohnt, im Alter von 83 Jahren. Sie wird katholisch beigesetzt werden und doch war sie ja hier in der Gemeinde beheimatet und deswegen wollen wir ihrer gedenken. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen sie dem lebendigen Gott an. Paulus schreibt uns, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Doch ganz gleich, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wir sind auch über den Tod hinaus in Gottes Hand geborgen. Möge der Herr uns durch dieses Wort trösten und stärken. Und so möchte ich nun auch den Gottesdienst noch schließen und uns den Segen Gottes zusprechen. Wir dürfen wissen, dass Gott lebendig ist. Wir dürfen wissen, dass er es in seinen Händen hält. Und auch wenn wir manchmal auf schwierigen Wegen unterwegs sind, er begleitet uns, er hilft uns, er wird uns durchtragen, er wird seinen Segen schenken. Geht hin mit dieser Zuversicht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Gerne dürfen Sie zum Nachspiel nochmals Platz nehmen. Wir haben noch ein letztes Lied, das nachklingen soll.